The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. März.
Es gibt bis heute kein überzeugendes Konzept, wie diese Operation gelingen könnte.
Friedrich Merz hat sich gewandelt, vielleicht sogar verwandelt. In der Regierungserklärung jedenfalls fand er deutliche Worte, kritische Worte, würde ich sagen, zum Krieg zwischen den USA und dem Iran. Die USA hätten keinen Plan, wie der Iran-Einsatz eigentlich zu Ende gebracht werden soll. Das klingt ganz anders als noch vor einigen Wochen.
Die Amerikaner, das ist jedenfalls mein Empfinden, sie sind unsere Freunde, sie sind meine Freunde. Und sie sollen auch unsere Freunde bleiben, liebe Freundinnen und Freunde.
Aus dem vorsichtigen Diplomaten Merz, der dem US-Präsidenten nur ja nicht auf die Füße treten wollte, ist ein Bundeskanzler geworden, der sich ziemlich offen über die Amerikaner beschwert.
Washington hat uns nicht zu Rate gezogen und die europäische Hilfe nicht für notwendig erklärt. Meine Damen und Herren, wir hätten abgeraten, diesen Weg so zu gehen, wie er gegenwärtig gegangen ist.
Beim Besuch im Weißen Haus, 3 Tage nach dem Angriff, eigentlich zur Klärung von Zollfragen gedacht, zeigte sich der Kanzler höflich an der Seite von Trump. Er wählte gegenüber ihm neutrale Worte. Für die iranische Führung gab es von Merz kein Verständnis. Wer Uran bunkere, tja, der müsse, sagte er damals, mit Konsequenzen rechnen.
Irgendwann muss man dann auch mal Stopp sagen, wenn man zu dem Ergebnis kommt von vornherein, wir dürfen nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen bekommt. Und an diesem Punkt sind wir jetzt ganz offensichtlich alle zusammen gewesen. Israel und Amerika haben die Konsequenzen daraus gezogen.
Jetzt aber, wo ein Ende des Konflikts nicht in Sicht ist und die USA auch noch internationale Hilfe fordern, und zwar bei der Sicherung der Straße von Hormuz, ja, da verliert Merz die Geduld. Deutschland hatte Trump zwar gar nicht gefragt, doch für den Kanzler ist klar.
Deswegen haben wir erklärt, solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz etwa mit militärischen Mitteln freie Schifffahrt zu gewährleisten. Dazu fehlt bislang ein Plan und dazu fehlt auch ein Mandat der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der NATO.
Gekappt werden die Bande natürlich nicht, das versteht sich von selbst. Deutschland ist weiterhin der Partner der Vereinigten Staaten, aber der Lakai von Trump möchte man eben auch nicht sein. Und so sagte Merz in seiner Regierungserklärung, es gebe 100 Millionen mehr Europäer als Amerikaner. Und wie jeder weiß, wird unter Partnern eben auch mal gestritten.
Wir suchen transatlantische Übereinstimmungen. Deshalb habe ich immer deutlich gemacht, wichtige Ziele der USA teilen wir. Aber wir dürfen und wir werden uns auch nicht scheuen, unseren Partnern ehrlich zu sagen, wo wir Dinge anders sehen und wo wir andere Interessen haben. Das muss eine solche Partnerschaft aushalten, sonst ist es keine Partnerschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Fazit, der Kanzler hat seine Rolle gesucht und gefunden, eine Neupositionierung hat stattgefunden. Die USA sind nicht mehr sein innigster Freund, sondern sein etwas abgekühlter Partner. Und das ist, so wie die Dinge liegen, im deutschen Interesse. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christian Klein ist Chef von SAP und damit Chef der zurzeit börsennotiert wertvollsten Firma des Landes. Auf der Pioneer 2 hat er über seine Rolle gesprochen, über seine Rolle als CEO, über Fortschritt und ja, was die künstliche Intelligenz niemals können wird.
Es wird auf keinen Fall so sein, dass die KI den CEO stellt.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert für uns den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank. Und Forscher haben eine erfreuliche Antwort gefunden auf die dann doch segensreiche Wirkung des Homeoffice. Wo, bitteschön, geht's hier zur Zukunft? In Silicon Valley, ist das der Weg oder nach China oder vielleicht auch nach Waldorf in der Nähe von Heidelberg? Da wird zumindest mal Pionierarbeit für ganz Europa geleistet und zwar bei Europas bedeutendster Softwarefirma SAP, die eben in der Nähe von Heidelberg ihre Zentrale hat. Und wenn die Aktie auf Talfahrt ist, wie derzeit, dann ist sie dennoch immer noch Deutschlands wertvollster DAX-Konzern. SAP ist eben ein Gigant in diesem Land, international eher zweitrangig, 217 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung hat SAP, aber Microsoft, das gehört zur Wahrheit auch dazu, eben knapp 3 Billionen US-Dollar. Alles hängt jetzt von Christian Klein ab. Er ist 45 Jahre jung, er hat den Weg geschafft vom Werkstudent bis zum Vorstandschef. Seit 2019 macht er schon den Job, anfangs noch als Doppelspitze und dann aber alleine. Der Konzern hat über 110.000 Beschäftigte und steht vor immensen Herausforderungen, auch mit seinem Cloud-Geschäft. Ich habe Christian Klein auf die Pioneer 2 eingeladen, um mit ihm über künstliche Intelligenz zu sprechen und was seine Firma daraus macht, wie er die Zukunft sieht, was er erwartet, ob er dystopisch oder eher hoffnungsfroh gestimmt ist. Live und vor Publikum haben wir das diskutiert. Das gesamte Gespräch hören Pioneers in unserer Pioneer-App oder auf der Webseite. Aber wichtige Auszüge gibt's jetzt gleich. Wir haben gesprochen über die Zeit, als der junge Christian Klein den Gründer und Patriarchen von SAP, Hasso Plattner, erst noch überzeugen musste von neuen Wegen. Und in gewisser Weise auch noch von sich. Gibt es irgendein Gesellenstück, wo Sie sagen würden, da habe ich richtig geliefert? Ein Stück, was nachprüfbar, was Herrn Plattner und die anderen damaligen Aufsichtsräte beeindruckt hat?
Ja, die Geschichte habe ich schon, ja, die habe ich schon mal erzählt. Also es war, ich war einmal da und da war ich noch im Finanzen. Und da musste ich die Unternehmenskennzahlen präsentieren. Und plötzlich fragt hat der Herr Plattner, den Kopf gedrückt. Das ist der Moment, wo man immer ein bisschen nervös wurde. Hat er gesagt, Christian, arbeiten wir bei Microsoft oder bei SAP? Und ich habe die Frage erst gar nicht verstanden. Und dann hat er gesagt, warum präsentieren Sie mir die Zahlen auf PowerPoint? Das müsste doch Realtime aus einer Software, aus unserer Analytics-Software kommen. Und er hat gesagt, oh, guter Punkt. Ja. Und dann haben sie gesagt, das Gleiche machen wir jetzt nochmal, in 3 Wochen kommen Sie zurück. Aber ich möchte das mit unserer Analytics-Software sehen. Und ich möchte das so und so sehen. Und das so und so konnte die Software noch nicht. Das heißt, ich habe mir erst mal ein paar Entwickler eingepackt. Ich habe gesagt, jetzt design dir mal das System so, wie ich es als Enduser gerne hätte. Und da hat er mich dann wirklich durch mehrere Iterationen durchgeschliffen, würde ich schon fast sagen.
Ja.
Und ich glaube, das hat ihm aber auch gezeigt, dass da jemand ist, der sich auch sehr gut mit den Produkten auskennt, der aber auch die Endanwender versteht und der halt die Welten gut zusammenbringt.
Aber Sie mussten ja auch so einen Mann in die neue Zeit mitnehmen. Ich weiß, dass das kein Selbstläufer war von einem lizenzbasierten Softwaremodell dann hin in die Cloud. Nächste Transformation jetzt wieder. Wie ist das? Was würden Sie sagen, im Binnenverhältnis gelungen, einen solchen Patriarchen, Gründer mitzunehmen auf die Reise? Und damit verbunden die Frage, haben Sie da was riskiert?
Ja, da habe ich einiges riskiert. Ich glaube, manche hätten wahrscheinlich vielleicht auch den Job an den Nagel hängen können. Ich meine, das war damals so. Ich kam ja als CEO dann in die Rolle und habe gesehen aus meiner vorigen Rolle, die SAP hat keine Zukunft, wenn wir an unseren komplexen ERP- und Premise-Systemen festhalten, weil einfach alle 8 Jahre einen massiven Upgrade zu machen in so einer schnell lebendigen Welt, das kann sich kein Kunde mehr leisten. Und dann haben wir gesagt, wir müssen in die Cloud. Und dann habe ich mal die Transformation durchplanen lassen und dann kam dann leider viel weniger Gewinn dabei raus, weil wir auch das Lizenzmodell umstellen mussten. Aber ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht an einem Lizenzmodell festhalten, dass die SAP nicht langfristig erfolgreich macht. Und das war ja dann eine Transformation, die hat alle Bereiche der SAP betroffen, vom Produkt bis zum Vertrieb, bis zu Finanzen. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe Hasso einfach gesagt, so und so sieht es aus. Ich glaube, wir haben beide nicht damit gerechnet, dass der Kurs so weit nach unten geht. Das hat vielleicht auch geholfen. Aber er hat natürlich als Gründer hat man ja natürlich unheimlich viel Herzblut, unheimlich viel Leidenschaft für das Unternehmen. Man will das Beste für das Unternehmen. Man denkt halt vielleicht auch wie im Gegensatz zu anderen vielleicht auch ein bisschen mittel- und langfristiger. Er hat die Argumente verstanden und hat gesagt, Christian, lass es uns machen, auch wenn es nicht einfach war.
SAP befindet sich in einer durchaus schwierigen Lage, denn der Aktienkurs geht runter und das schon seit Monaten. Zugleich steht eine Transformation an in Richtung der künstlichen Intelligenz. Diese Produkte sind zum Teil da, zum Teil müssen sie entwickelt und auf jeden Fall müssen sie auch noch an den Mann und an die Frau gebracht werden. Auch darüber haben wir gesprochen. Sie haben neulich gesagt, ich lese den Satz mal vor, wir müssen unsere Strategie unabhängig vom Kapitalmarkt umsetzen. Und da frage ich mich, geht das eigentlich? Sie sind Angestellter dieser Firma. Können Sie das unabhängig von Ihren Eigentümern, unabhängig vom Kapitalmarkt? Ein mutiger Satz.
Ja, vor 5 Jahren war es so. Ich hoffe, das Vertrauen ist da. Wir brauchen ein bisschen Zeit, dann wird die Kurve auch wieder in die andere Richtung gehen. Man muss sich das vorstellen. Wir haben On-Premise Software, SAP, 50 Jahre sehr erfolgreich. Das ist gar nicht so einfach, so einen riesen Tanker zu transformieren, weil natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch gewisse Dinge getan haben, ihr Leben lang, ihr Berufsleben lang. Und es ist dann teilweise gar nicht so einfach, alle mitzunehmen und zu sagen, jetzt geht es aber in eine komplett neue Welt. Und mit der KI, was wir benötigen, um diese Kurve hier umzudrehen, ist einfach, dass wir KI-Agenten haben, die im Bereich Finanzen, im Bereich Personalwesen, in den Lieferketten, im Front Office, im Vertrieb, Marketing, dass das so intelligente Agenten sind, dass man irgendwann seine Bücher schließen kann als DAX-Unternehmen und sagt, hey, am Ende ist vielleicht noch mein Chief Accountant da, der dann noch Ja sagen muss, und das andere machen die Agenten. Und ich habe eine hohe Transparenz, wo ich stehe im laufenden Quartal. Ich kann das Thema komplett automatisieren. Oder Lieferketten, noch viel wichtiger, dass man jetzt gerade mit der Geopolitik, mit den Krisen im Mittleren Osten, viele Lieferketten, die wackeln, kann man mit SAP-Software in der Zukunft nicht nur einfach meine Lieferkette betreiben, sondern habe ich KI-Agenten, die sehr genau vorhersehen können, wie jetzt meine Nachfrage sich entwickelt, die mir aber auch im Transport, in der Logistik vorhersagen können, schick dein Schiff nicht dahin, sondern schick dein Schiff dahin. Und wie kann ich in der Fabrik Y, und unsere Kunden haben Tausenden von Fabriken, immer noch fertigen, wenn der eine Lieferant vielleicht gerade nicht liefern kann. Und wenn das KI-Agenten zukünftig machen, dann haben wir gewonnen, dann geht diese Kurve wieder nach oben. Aber diese KI-Agenten zu entwickeln, das ist gar nicht so einfach.
KI setzt ja voraus, dass man auch eine Belegschaft hat, die willig ist, Arbeiten zu übergeben an diese technischen Agenten, an die Hilfe, die dann auch tatsächlich da ist. Auch der CEO, gibt es da eigentlich, haben Sie schon was übergeben, wo Sie sagen, auch der CEO muss Dinge übergeben? Haben Sie selber an die Algorithmen Machtbefugnisse übergeben?
Also Machtbefugnisse nicht. Die Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir oftmals im Team. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass ich immer noch ein paar habe, die mir auch sagen, Christian, ich würde die Entscheidung anders da treffen. Und die KI selbst, nein, aber ich habe die KI mittlerweile, die unterstützt mich in vielen, vielen Bereichen. Wenn ich zu Kunden gehe, habe ich früher immer ein 6-seitiges Kundendossier bekommen. Und jetzt frage ich die KI, Joule, zeig mir über den Kunden, wie hat er sich entwickelt, welche Probleme gibt es, bei dem Kunden irgendwelche andere Themen, die gerade anstehen, und das hilft mir natürlich enorm, weil mir natürlich die KI ein sehr umfassendes Bild sehr schnell gibt. Oder beispielsweise, wenn ich jetzt Kommunikation, ich habe ein tolles Team, aber natürlich frage ich auch manchmal Perplexity oder ChatGPT, gibt es sonst noch was ich wissen müsste? Ich treffe mich heute mit Herrn Steingart. Gibt es irgendwelche Themen, die gerade relevant sind? Und da ist die KI schon sehr stark unterstützend. Ja, und das wäre auch, natürlich ist das auch ein Stück weit, dass man auch zeigt, hey, auch ich setze auf KI. Und jetzt, wenn wir jetzt Agenten entwickeln etc., es gibt viele tolle Code-Generierungstools, wo man heute schon sehr einfach Agenten entwickeln kann. Natürlich teste und nutze ich die auch.
Aber kommt der Tag, wo man einfach als CEO den Businessplan sagt, pass auf, hier ist er und jetzt drücke ich auf den Knopf und jetzt exekutiere mir das in den Lieferketten, beim Einkauf, beim Vertrieb, exekutiere diesen Businessplan für das Jahr 28, 29.
Also es wird immer noch Menschen brauchen, die sehr viele komplexe Zusammenhänge verstehen, die auch Dinge einschätzen können von der empathischen Seite, weil nicht immer der beste Plan auf dem Papier ist der beste Plan, den man zur Umsetzung bringen kann. Ja, es gibt ja auch immer so eine gewisse Unternehmenskultur. Man muss auch wissen, wie weit kann man gehen. Man kann nicht einfach sagen, oh, jetzt nehme ich mal 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und morgen können die alle KI. Ja, ich muss ja auch ein bisschen empathisch darauf Acht geben. Ja, wo stehen die heute? Wie hole ich die Mitarbeiter ab? Wie bringe ich die da auch hin, dass sie dem Wandel positiv gegenüberstehen? Deswegen glaube ich das nicht. Aber die Umsetzung per se, natürlich wird da vieles, vieles automatisiert werden. Aber da wird es auch schon immer noch Menschen geben, die das Ganze orchestrieren und das Ganze managen. Ja.
Also der nächste CEO soll in Deutschland sein und der soll auch ein Mensch sein.
Absolut, 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 ja. Ob Deutschland oder sonst wo, ich kommt gerade aus Japan, habe da auch eine Mitarbeiterversammlung gehabt, die haben mich auch gesagt, es wäre mal toll, einen asiatischen CEO zu haben. Und ich sagte, warum nicht? Ja, ich meine, auch da haben wir, ich liebe die japanische Kultur, die denkt auch sehr erstmal an das Unternehmen zuerst und die haben auch einen hohen Willen, auch die SAP erfolgreich zu machen, haben tolle Fertigkeiten, eine tolle Ausbildung. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt einer aus Deutschland sein muss oder eine. Aber ja, mal sehen. Aber es wird auf keinen Fall so sein, dass die KI den CEO stellt.
Es wird ein Mensch und keine Maschine sein.
Das halte ich für 100% sicher. Ja.
Danke an alle, die dabei waren und danke an Christian Klein für seine Zeit und seine Konzentration. Das gesamte Gespräch mit ihm finden Sie unter dem Link in den Shownotes. Schön, dass Sie dabei sind. Vorfreude ist die schönste Freude und das gilt auch für unsere My Way, das Mittelstandsfestival von The Pioneer am 23. und am 24. September. Wo? Berliner Westhafen. Wir sehen uns dort, hoffentlich. Zugesagt haben übrigens schon höchst relevante Sprecher, die uns was sagen können über, wohin treibt Deutschland? Die Wirtschaftsministerin wird dabei sein. Katharina Reiche, wir freuen uns. Ihr zweiter Auftritt auf der MyWay. Der Digitalminister Carsten Wildberger kommt auch wieder. Chelsea Speaker ist auch dabei. Sie trifft sich auf der großen Bühne mit Sigmar Gabriel und die beiden nehmen live ihren Podcast World Briefing auf. Naja, und dann kommt auch Daniel Kraus. Er ist einer der Mitgründer von Flix. Das ist eines der ganz, ganz großen Erfolgsgeschichten der deutschen Startup-Szene. Der erzählt uns, wie von der Idee bis zum Aufstieg des Unternehmens die Dinge sich entwickelt haben. Und lernen Sie von den Besten in unseren Masterclasses. Zum Beispiel, wie man sich selber einen KI-Assistenten baut. Und Spaß werden wir auch haben. Abends wird Party gemacht auf den beiden Medienschiffen und im Westhafen selber. Das alles also auf der MyWay. Alle Infos dazu in den Shownotes. Man sieht sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Tja, da hat die Federal Reserve, die Fed, getagt und in Sachen Leitzins, zumindest mal diskutiert. Anne Schwedt weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York.
Hallo Gabor. Ja, die Notenbank hat diskutiert, aber schlussendlich den Leitzins unverändert gelassen in der Spanne von 3,5 bis 3,75% und signalisiert vor allem eins: viel Unsicherheit. Fed-Chef Jerome Powell hat mehrfach betont, wie schwer der Iran-Krieg und der Ölschock die Prognosen machen. Die Notenbanker wissen selbst nicht so genau, wie stark Konjunktur und Inflation getroffen werden. In ihrem Zinsausblick rechnen sie zwar weiterhin mit einer Zinssenkung noch in diesem Jahr, machen aber klar, der Zeitpunkt ist völlig offen. Die Fed bleibt im Wartemodus und will flexibel reagieren. Die Märkte waren davon nicht so begeistert. Bei den großen Indizes ging es zwischen 1,4 und 1,6% nach unten.
Und dann gibt es neue Zahlen von Micron, dem großen Halbleiterhersteller aus dem Silicon Valley. Was sagt dir der Blick in die Bücher, Anne?
Ja, Micron zeigt gerade, wie massiv der KI-Boom das Speichergeschäft nach oben katapultieren kann. Die Zahlen waren echt spektakulär. Der Umsatz hat sich im letzten Quartal fast verdreifacht. Der Gewinn lag auch über den Erwartungen. Und der Ausblick setzt sogar noch eins obendrauf. Für das laufende Quartal peilt Micron beim Gewinn mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr an. Ein Treiber ist klar die KI-Nachfrage. Jede neue Nvidia-Generation zum Beispiel braucht mehr Hochleistung. Speicher und Micron liefert genau diese Chips für die KI-Rechenzentren. An der Börse ist die Aktie im letzten Jahr schon um mehr als 350% nach oben geschossen und genau deshalb haben auch die Anleger jetzt nachbörslich trotz des Rekordquartals erstmal vorsichtig und mit Gewinnmitnahmen reagiert und deshalb ging es für die Micron-Aktie auch um mehr als 5% nach unten nachbörslich, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das Homeoffice ja offenbar ein äußerst fruchtbarer Ort ist. Denn wo er und sie zu Hause arbeiten, da kann man nicht nur arbeiten. Das Münchner IFO-Institut hat gemeinsam mit der Stanford University herausgefunden, Haushalte, in denen mindestens einmal in der Woche remote gearbeitet wird, haben eine um 14% höhere Geburtenrate in Relation zur Vergleichsgruppe von Menschen, die jeden Tag brav ins Büro gehen. Das ist nicht nur hierzulande so. Die Forscher haben Daten aus 34 verschiedenen Ländern ausgewertet, aus Ägypten, Vietnam, Thailand, Rumänien und. Überall das gleiche Ergebnis. Im Büro trifft man auch die lieben Kollegen und man trifft sich an der Kaffeemaschine. Zu Hause trifft man im Zweifel, im besten Falle auf den Partner. Und naja, das Bett ist vielleicht auch nicht ganz so weit. Jedenfalls ist das Ganze nicht nur produktiv, sondern auch noch reproduktiv. Irgendwie ist das Homeoffice jedenfalls besser als sein Ruf, fruchtbarer als die Kantine allemal. Ja, Gott sei Dank.
Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es...
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Mein Girl hat keinen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit und das geht ab.